Deutsche im Alltag. Alltagsdeutsch.
Der englische Firlefanz, das war schon als junges Mädchen nichts für mich. Ich mochte immer nur die deutsche Musik und das ist auch später so geblieben. Die Texte sind aus dem Leben gegriffen, man versteht alles. Aber die deutsche Musik, der Roy Black, Lena Valaitis, Roland Kaiser, das geht mir durch Mark und Bein. Das geht und Ohr, das ist was für Herz und Seele.
In Deutschland steigt der Beliebtheitsgrad der Schlagermusik stetig an. Der Anteil des Gesamtumsatzes 1998 lag immerhin bei 7,7%. Im Vergleich dazu der Anteil von Jazzmusik 1,1, von Volksmusik 1,9%. Pop- und Rockmusik machen zwar mit 45,7 und 14,1% immer noch die größten Anteile aus, aber die deutschen Schlager sind auf dem Weg nach vorne, werden immer beliebter. Fast täglich findet sich im Fernsehen eine Musiksendung mit aktuellen deutschen Schlagern oder aber ein Rückblick auf die beliebtesten Schlager der 70er Jahre. Michael Holm, Roberto Blanco, Jürgen Drews sind nach wie vor auf den Bildschirmen zu sehen. Aber auch viele neue Gesichter singen sich täglich in die Herzen der Zuschauer und Hörer mit Texten aus dem Leben. Jacqueline und Bastian erzählen.
Ich höre am liebsten die Michelle, die Andrea Berg und die Claudia Jung. Da komme ich dann so richtig in Fahrt.
Ja, also mein Ding ist Schlagermusik. Ganz besonders Hansi Hinterseer, Brunner und Brunner höre ich sehr gerne, Patrick Lindner und auch die Flippers. Gerade die Flippers, die sind wie Balsam für meine Seele, die Musik. Mein Favorit ist natürlich eindeutig Andrea Berg.
Andrea Berg singt schon, seit sie 5 Jahre alt ist. Damals allerdings noch die Lieder von anderen Musikstars.
Also ich habe als ganz kleines Mädchen im Grunde schon immer so einen musikalischen Draht gehabt. Schon damals gab es Lieder zum Beispiel von Andrea Jürgens, die war damals der Kinderstar und alle fanden es ganz toll. Ich habe diese Dinger kopiert, habe von Wenke Möhre damals Sachen wie Eine Mark für Charlie, als ich ganz klein war, nachgesungen.
Heute ist Andrea Berg professionelle Schlagersängerin mit Auftritten im Fernsehen, Konzerten und Veranstaltungen in ganz Deutschland. Neben ihrem Beruf als gelernte Arzthelferin beginnt die 28-Jährige vor 5 Jahren in einer Tanzband zu singen, also einer Musikgruppe, die Tanzmusik spielt. Bei diesen bald regelmäßigen Live-Auftritten in Bars und Tanzlokalen geht es für Andrea hauptsächlich um Spaß an der Musik. Viel Geld verdient sie an diesen Wochenenden noch nicht, aber dafür wird sie entdeckt. Denn bei einem dieser Amateurauftritte in einer kleinen Bar wird ein Mann auf die talentierte junge Frau aufmerksam, die mit ihrer klangvollen Stimme und ihrer natürlichen Ausstrahlung für gute Stimmung im ganzen Saal sorgt. Der Mann, der sich in der Musikbranche gut auskennt, stellt die noch etwas unsichere Frau wenig später einem Musikproduzenten vor und Andreas professionelle Karriere beginnt.
Ich musste in dieses Studio reingehen und ich hatte noch nie in meinem Leben vorher ein Tonstudio von innen gesehen. Ich habe immer Musik aus dem Bauch heraus gemacht und stand dann plötzlich in diesem Eierkarton drin und dachte mir, auch die ganze Welt hört mir zu. Draußen saß dieser Mann an einem Pult und hat keinen Ton gesagt, hat mich auf ein Playback singen lassen, hat mir einen Kopfhörer auf den Kopf gemacht. Auch das war für mich völlig fremd. Und ich habe dann zu dieser Musik gesungen. Irgendwie passte diese Situation auf meine damalige Lebenssituation irgendwie wie die Faust aufs Auge. Ich kam also aus diesem Eierkarton raus und dachte mir, na klasse, das Date hast du in den Sand gesetzt.
Andrea hat Glück, sie überzeugt den Musikproduzenten. Er macht ihr ein Angebot, will eine Platte mit ihr produzieren. Somit hat sie die Chance, ihr bisheriges Hobby, die Musik, zu ihrem Beruf zu machen.
Dann war natürlich auf einmal das so ein bisschen, ging in die professionellere Abteilung. Das heißt, es wurden an mich etwas höhere Ansprüche gestellt. Mir wurde auferlegt, dass ich mich anders kleiden musste. Menschen haben sich damit beschäftigt, wie ich am besten rüberkomme, wie ich mich schminken musste. Ich habe Gesangsunterricht genommen. Also so, man wurde so ein bisschen zurechtgefeilt im Grunde genommen. Jeder hatte da so seine Vorstellungen und am Anfang war es auch für mich schwierig, damit zurechtzukommen, nicht mehr so ganz die Andrea sein zu können, wie ich es vorher war.
Die Amateursängerin wird zur professionellen Sängerin gemacht. Sie bekommt den Künstlernamen Berg. Doch Andreas Alltag heißt nicht nur in großen Konzerten vor vielen tausend Fans auf der Bühne zu stehen, sondern auch zu kleineren Menschengruppen in winzigen Orten Deutschlands zu kommen.
Also ich habe einen Atlas im Auto, der ist schon so richtig abgegriffen und überall, wo ich war, da mache ich ein kleines Kreuzchen hin. Es gibt aber tatsächlich auch Orte, wo es kein Kreuzchen gibt, weil diese Orte in meinem Atlas nicht drin sind. Da ist also tatsächlich der Hund begraben, da steht eine Gulaschkanone und fünf Menschen auf irgendeinem kleinen Marktplatz, die dann aber letztendlich Andrea Berg hören möchten. Und für diese fünf Menschen lohnt es sich dann genauso wie für 11.000 Leute, die in der Olympiahalle sind.
Einige dieser Fans, wie Bastian, scheuen aber auch keine Kilometerzahl, um bei möglichst vielen Auftritten ihrer Lieblingskünstlerin dabei zu sein und ihr regelrecht hinterherzureisen.
Ja, auf die Konzerte von Andrea Berg gehe ich auch unheimlich gerne, weil sie wirkt sehr natürlich. Sie ist nicht so der typische Star auf der Bühne. Das macht Spaß, ihr zuzusehen und auch zuzuhören. Und was ich also faszinierend finde, sie hat eine unheimliche Power, eine Ausdauer und sie wirkt wie ein Bündel Dynamit auf der Bühne.
Eins seiner Lieblingslieder singt Andrea immer am Anfang ihrer Auftritte.
Die Gefühle haben Schweigepflicht, was ich für dich fühle, zeige ich nicht.
Gefühle haben Schweigepflicht ist ein Lied, was die Menschen im Grunde genommen mitgrölen. Und dann ist richtig Stimmung auf so einem Marktplatz. Da können 5, da können 50. Und dann gibt es Titel so leise Lieder, wo die Menschen auch richtig zuhören, wo du eine Stecknadel fallen hören kannst, wo es auf einmal mucksmäuschen still ist und du merkst wirklich, dass die Menschen an deinen Lippen kleben und das ist für mich das schönste Erlebnis. Dafür fahre ich wirklich auch gerne 700 Kilometer und stehe um 4 Uhr auf, weil das ist eigentlich meine Passion.
Das Lied »Gefühle haben Schweigepflicht« wird für Andrea Berg ein Riesenhit. Und trotzdem verfällt die Krefelderin nicht in Starallüren. In den ersten Jahren behält sie ihren Beruf als Arzthelferin bei.
Für mich war halt immer wichtig, erstmal mit beiden Füßen auf dem Boden stehen zu bleiben. Mir kann nichts passieren, weil man weiß in der heutigen Zeit nie, was morgen ist. Und doppelt genäht hält besser.
Spätestens mit ihrem ersten großen Hit aber ist es mit den Geldsorgen vorbei. Mit dem Beruf der Schlagersängerin aber ist für Andrea auch ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Spontan beweist sie uns, dass sie auch ohne musikalische Begleitung überzeugen kann.
Ich wollte einmal nur mit dir alleine sein, einmal deine Nähe spüren, wollt mit dir tanzen und in deine Augen sehen, wollte dir den Kopf verdrehen. Ich wollte einmal nur
in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst und du merkst, die Menschen lieben dich, sage ich einfach mal in Anführungsstrichen, ist es der schönste Beruf der Welt und lohnt sich auch jede Entbehrung und jede Anstrengung. Nur wenn du manchmal morgens aufwachst und fragst dich, in welcher Stadt du bist und kommst mit Menschen zusammen, wo du nicht weißt, wollen die jetzt meine Freundschaft oder wollen die einfach nur mit mir gesehen werden. Also es ist sicherlich nicht alles Gold, was glänzt. Auch in diesem Job gibt es Schattenseiten.
Ich stehe zwischen tausend Gefühlen, Herz über Kopf verliert, bin rettungslos verloren und glücklich, dass es dich gibt.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Stefan Heinlein noch einmal einen schönen guten Morgen. Vorab, wie gewohnt, meine Damen und Herren, ein kurzer Blick auf die kommende Stunde. Fußballschläger in Deutschland und Europa, ist die Polizei machtlos gegen die Gewalt bei internationalen Wettbewerben? Die Frage geht gleich anschließend an den Chef der Europäischen Polizeigewerkschaft, Hermann Lutz. Inzwischen ist es 7.16 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage rüstet sich heute die belgische Stadt Charleroi für den Ausnahmezustand. Mehrere tausend Polizisten werden am Abend vor Ort sein, wenn dort erneut die englische Nationalmannschaft antritt zu ihrem letzten Gruppenspiel gegen Rumänien. Am Wochenende nach dem 1:0-Sieg gegen die deutsche Elf führte die Invasion der englischen Hooligans zwar zu Ausschreitungen, die befürchtete Katastrophe blieb jedoch aus. Dennoch, die Bilanz ist erschreckend. Rund 800 Festnahmen in Charleroi und Brüssel, etwa 60 Verletzte, darunter zwei Polizeibeamte. Die Behörden zeigten sich dennoch zufrieden. Ihr Konzept einer massiven Polizeipräsenz sei aufgegangen, so die Bilanz nach dem Spiel. Trotz der verhinderten Katastrophe reagierte die UEFA scharf auf die Ausschreitungen der überwiegend englischen Randalierer. Sollten sich die Gewalt wiederholen, droht der englischen Mannschaft der Ausschluss von dieser Fußball-Europameisterschaft. Den Stand der Diskussion fasst Dagmar Habig zusammen.
Die Drohung der UEFA gegen den englischen Fußballverband macht deutlich, dass das Sicherheitskonzept der Euro-Organisatoren nicht allein die Gewalt durch Hooligans bannen kann. Vielmehr ist jedes einzelne Land gefordert, seine Problemfans in Schach zu halten. Die Deutschen wurden hier von der Europäischen Fußballunion gelobt, denn die Behörden haben bereits lange vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft durch Gesetzesänderungen und verschärfte Bestimmungen versucht, Hooligans die Einreise in die Niederlande und Belgien zu erschweren. Hausbesuche bei den bekannten Krawallmachern sollten schon im Vorfeld abschrecken. Im schlimmsten Fall drohte gar der Passentzug. Die Engländer sind nicht so weit gegangen. Jetzt müssen sie sich den Vorwurf der UEFA gefallen lassen, die Einreise von Hooligans in die beiden Euro-Länder nicht ausreichend kontrollieren zu können. Das Sicherheitskonzept der Organisatoren der EM greift bekanntlich erst hinter den Grenzen. Und was wird da konkret gemacht? Die belgischen und niederländischen Beamten werden von szenekundigen Polizisten aus den bekannten Problemländern unterstützt. Diese haben Profile der Fans erstellt, zum Beispiel, wie reagieren sie auf Niederlagen, wie nehmen sie umstrittene Schiedsrichterentscheidungen an, welche Verkehrsmittel benutzen sie. Das Ziel, jede Fanbewegung zu beobachten. Im binationalen Polizeizentrum im niederländischen Driebergen laufen alle Fäden zusammen. Von hier aus werden die Einsätze koordiniert. Dazu kommen natürlich noch die örtlichen Polizeidienststellen. In allen Spielorten liegen spezielle, auf die Städte abgestimmte Konzepte vor. Auch zwischen Belgien und den Niederlanden gibt es Unterschiede im Auftreten der Sicherheitskräfte. In Holland setzt man eher auf Zurückhaltung. In Belgien soll eine massive Polizeipräsenz jeden Krawall im Keim ersticken. Null Toleranz gegenüber Störenfrieden. Das Konzept in beiden Euro-Ländern schlägt sich in harten Strafen nieder. Wer außerhalb von Kneipen und Restaurants Bier trinkt, kann mit 250 Gulden bestraft werden. Wer provoziert, auch verbal, ist sogar 750 Gulden los. Und wer nicht zahlen kann, der wird gleich festgenommen. Unterstützt wird das Anti-Hooligan-Programm noch durch ein besonderes Kartensystem. Nach Angaben der Organisatoren ist jeder Käufer in einem Computer erfasst. Strenge Kontrollen an den Eingängen lassen kaum Lücken im System. Im Stadion selbst sind zahlreiche Videokameras auf die Fans gerichtet. Wer sich daneben benimmt, wird gefilmt und kann für seine Taten belangt werden.
Ein Bericht von Dagmar Habig und am Telefon nun der Chef der Europäischen Polizeigewerkschaft, Hermann Lutz. Guten Morgen.
Guten Morgen nach Rheinland.
Herr Lutz, Null Toleranz, so das Motto bei dieser EM, wir haben es gehört, ist dieses Konzept aus Ihrer Sicht aufgegangen?
Ja, es ist aufgegangen. Das heißt, es wird nie eine Sicherheit geben, die die des Friedhofes vielleicht ist. Das heißt, dass überhaupt nichts passiert, was auch dort so gar nicht auszuschließen ist. Aber es ist zumindest ein Ansatz, denjenigen als Zielgruppe, die dorthin kommen, nämlich damit meine ich nicht die Fans, sondern die Randalemacher, und die sind im Prinzip kriminell, denen also wirklich die gelb-rote Karte von Anfang an zu zeigen. Und das bedeutet ja, dass diese Leute meist nur eine Sprache verstehen, nämlich die Sprache auch eben der Stärke. Und deswegen hilft da relativ wenig mit Worten oder mit begleitenden anderen Maßnahmen, was zu unternehmen, versuchen zu verhindern, sondern die Gewalt ist das, was sie anwenden. Und die Gewalt scheuen sie im Prinzip, wenn es nicht die Auseinandersetzung ist, wo sie von Anfang an der Meinung sind, wir gewinnen.
Also geht es bei Großveranstaltungen dieser Art für die Polizei in erster Linie um Schadensbegrenzung. Eine vollständige Ruhe kann auch diese massive Polizeipräsenz nicht verhindern.
Nein, das wird mit Sicherheit nicht der Fall sein. Es wird genauso wenig eine absolute Sicherheit geben, wenn sie viele Polizisten irgendwo einbringen. Wenn die Menschen nicht bereit sind, in einer gewissen Unterwerfung unter das, was wir gemeinschaftlich für richtig erkennen und anerkennen, wirklich für sich selbst gelten lassen, dann werden sie das wahrscheinlich nie erreichen. Das ist das Problem, was wir als Menschen generell haben mit jeder Rechtsordnung und mit der Akzeptanz auch anderer Werte. Solange sie nicht verinnerlicht werden, werden sie nie es erreichen, dass die Menschen sich also hier alle in diesen Bereich einreihen und dann eben die Paven sind.
Wo sind denn, Herr Lutz, aus Sicht der europäischen Polizei die Schwachpunkte in der Organisation dieser Europameisterschaft? Kann man da schon ein vorläufiges Fazit zum heutigen Zeitpunkt ziehen?
Gut, wenn es also nur um den Sport ging, dann kann man nur sagen, gäbe es eigentlich nur Probleme, die im Verkehrsbereich, in vielleicht Lärmbelästigung oder irgendetwas liegen. Wenn aber die Menschen sich nicht unterwerfen, dann werden sie immer Probleme haben, wenn irgendwo ein Fußballstadion mitten in einer Stadt liegt, weil dann die Möglichkeiten, dort wirklich andere polizeiliche Maßnahmen durchzuführen, wesentlich schwieriger ist. Und genauso, wenn sie keine Möglichkeit haben, die Fans irgendwo vernünftig unterzubringen und auch noch getrennt unterzubringen, was eigentlich ein Witz ist, ich meine Fans in Anführungsstriche, dann werden sie auch die Probleme haben. Aber es ist eigentlich eine große Schande, dass man heute Sportereignisse, wo man sich freuen soll, wo die Menschen zusammenkommen und in einem normalen Wettstreit liegen, selbst wenn er wirtschaftlichen Hintergrund hat, tatsächlich heute überlegen müssen, wie können wir die Gesundheit der Menschen erhalten. Und das ist eigentlich das Fatale an dieser ganzen Situation. Und ich würde mir auch wünschen, dass die UEFA und überhaupt die Fußballer auch mal darüber nachdenken, Entschuldigung, wie sie auf dem Sportplatz selbst spielen. Wenn ich mir das ein oder andere Spiel anschaue, zum Beispiel, ich will nur eins nehmen, Jugoslawien, dann kann man sagen, da wird also teilweise Catch-Fußball gespielt und nicht mehr Fußball. Und wenn Gewalt im weiteren Sinne, das heißt Körperverletzung und sehr harte körperliche Berührung, zum Alltag gehört, ist das nicht unbedingt die Botschaft, auch an die Fans und diejenigen, die da hinkommen als vermeintliche Fans, wirklich hier ein Zeichen gesetzt zu bekommen von Fairness, von Umgang, wie er normalerweise unter Menschen üblich sein sollte.
Wird denn, Herr Lutz, möglicherweise die Lust an der Gewalt durch diese Fußballschläger, durch die gewaltige Medienpräsenz zusätzlich angestachelt?
Ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Anlass ist, denn diejenigen, die dorthin fahren und sich dann als sogenannte Fans ausgeben, britische oder wo auch immer und wie auch immer, die wissen natürlich, dass sie auch damit irgendwo Probleme in ihrem eigenen Land bereiten. Und wenn es wirklich Fußballfans wären, hätten sie alles getan, um den Engländern ihre Bewerbung für die Fußballweltmeisterschaft nicht zu versauen, was mit Sicherheit hier geschehen ist. Und all diese Dinge muss man auch sehen. Ich weiß nicht, ob immer nur, weil die Medien präsent sind, wir deswegen sagen können, das passiert irgendwo etwas. Das mag bei dem einen oder anderen der Fall sein. Ich glaube, das ist nicht generell das auslösende Moment, sondern in Großbritannien, wo eben dann die Übertragung sicher nicht so publizistisch aufgemacht wird, findet jedes Wochenende irgendwo, wenn Fußball gespielt wird, finden Schlägereien statt. Das heißt, die Hooligans sind auch dort unterwegs. Und das ist das große Problem, was wir haben. Ich glaube, dass die Behörden in Europa Szenenpolizisten noch mehr als bisher ganz einfach zulassen müssen, denn das bedeutet auch eine gewisse Enttarnung derjenigen, die also dort ganz einfach unterwegs sind und als Krawallmacher auftreten wollen. Wenn sie enttarnt sind, ist das Risiko, erwischt zu werden, sehr viel größer. Und aus diesem Grund heraus halte ich von dieser Maßnahme wesentlich mehr als von einer Grenzkontrolle, weil es im Prinzip oft schon viel zu spät ist. Und auch eine stärkere Harmonisierung der Zusammenarbeit der europäischen Länder sollte bei jedem sportlichen oder anderen Großereignis, sollte dies zum Alltag gehören, und man sollte nicht darauf achten, dass vielleicht ein wenig Souveränität verletzt wird, wenn irgendwo ein Polizist im Nachbarland irgendwo auftritt.
War denn der Grad der Zusammenarbeit zwischen der Polizei in Europa ausreichend im Vorfeld und im Verlauf dieser Europameisterschaft?
Also ich glaube schon, dass wenn ich jetzt mal von Deutschland ausgehe, dass Deutschland, die Niederlande und Belgien hier relativ gut zusammengearbeitet haben. Was die Niederländer angeht, ist das sicher exzellent, weil auch dort außerhalb solcher Sportereignisse wie im Grenzbereich oder auch bei besonderen anderen Ereignissen, wo sehr viele Urlauber sind, es heute schon möglich ist, dass man dort sich austauscht, dass man Leute dort mit einsetzt aus dem jeweiligen Nachbarland, die auch ganz einfach kulturelle und sonstige Kenntnisse mitbringen. Das ist also sicher ein großer Gewinn. In Belgien leidet das etwas darunter, dass in Belgien eine Vielzahl von Polizeien vorhanden sind. Wir haben dort noch die kommunalen Polizeien, die sehr autonom noch arbeiten, wo die Zusammenarbeit selbst in Belgien nicht klappt. Und da wird es natürlich auch ein Problem sein, dort tatsächlich gezielt und auch koordiniert Polizeikräfte einzusetzen, weil dort die Unterschiede noch sehr groß sind, auch die beiden kulturellen und sprachlichen Strukturen sind nicht unbedingt geeignet, um eben diese Zusammenarbeit zu pflegen, die teilweise im Alltag in Belgien nicht klappt, die wird auch bei solchen Ereignissen nicht klappen. Also ja, da gibt es noch in Europa sicher sehr viel mehr zu tun, was die Zusammenarbeit angeht. Und die Briten zum Beispiel müssen natürlich auch mal überlegen, inwieweit sie mit anderen Maßnahmen, nicht mit polizeilichen ist es oft schon zu spät, aber auch mit Meldeauflagen, mit Maßnahmen des Ausländerrechts, die Freizügigkeit bei solchen Anlässen wirklich etwas beeinflussen, damit nicht diese Schlägertypen eben nach Europa reisen können oder sonst wo in die Welt und ja, damit im Prinzip einer guten Sache wie dem Sport irgendwo Schaden zuzufügen.
Im Deutschlandfunk-Interview heute Morgen der Chef der Europäischen Polizeigewerkschaft, Hermann Lutz. Herr Lutz, ich danke für dieses Gespräch und auf Wiederhören.
Okay, Wiederhören, Herr Hennlein.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Aus dem Journalstudio begrüßt jetzt Hans-Christian Scheidt mit dem Mittagsjournal. Eine Stunde Information. Die Brennerautobahn ist ab heute wieder Schauplatz einer Demonstration von Transitgegnern. Bei Schönberg wird die Autobahn bis morgen 15 Uhr am Nachmittag blockiert. Die Organisatoren protestieren gegen die ständig steigenden Lkw-Zahlen und die bisher nicht erfolgte Reduktion der im Transitvertrag mit der EU vereinbarten Ökopunkte. Die Gendarmerie hat Lastkraftwagen bereits seit 9 Uhr von der Autobahn abgeleitet. Die eigentliche Protestkundgebung, die beginnt am Nachmittag. Matthias Schmelzer meldet sich mit einem Direktbericht von der Brennerautobahn.
Es ist eine verkehrte Welt am Brenner. Fußgänger auf der Autobahn statt schwere Sattelschlepper. Seit 2 Stunden ist die A13 zwischen den Anschlussstellen Innsbruck Süd und Matrei für den gesamten Autoverkehr gesperrt. Zumindest dieses Stück der Brennautobahn gehört bis morgen Nachmittag den Transitgegnern. Noch hat die Bürgerversammlung, wie die Veranstalter vom Transitforum Tirol rund um Obmann Fritz Gurgieser die Blockadeaktion nennen, offiziell noch nicht begonnen. Derzeit laufen bei der Lärmschutzgalerie bei Schönberg, wo sonst bis zu 7000 Lkw täglich vorbeifahren, die Aufbauarbeiten. Einige Dutzend Aktivisten sind schon da.
Mich treibt die Sorge um die Zukunft der Jugend hierher, dass zu viele Autos durch Österreich bzw. durch Tirol fahren.
Man hofft natürlich, dass man was erreicht damit und dass man ein Umdenken in Brüssel erreicht. Es geht einfach darum, dass es in den Alpen andere Bedingungen gibt als wie im Flachland und man muss einfach sehen, dass es da andere Situationen gibt und dass das schwieriger ist für uns zu ertragen als wie in anderen Gebieten.
Die heutige Blockade der wichtigsten EU-Transitstrecke durch Österreich hat einen konkreten Anlass, weil im Vorjahr die Zahl der Transit-Lkw die erlaubte Obergrenze von knapp 1,5 Millionen bei weitem überschritten hat, müsste es heuer laut Transitvertrag eigentlich eine verpflichtende Reduzierung geben. Diese ist bisher aber ausgeblieben. Meine Frage an Fritz Gurgieser, Obmann des Transitforums Tirol und zentrale Person der Blockade. Es wird mit der Blockade viel Aufmerksamkeit erreicht. Wird das nicht schon alles sein?
Ich glaube nicht. Diesmal geht es um Grundrechte der Menschen. Da geht es jetzt ans Eingemachte, wenn ich das so sagen darf, nicht? Weil die Rechte der Menschen mit den Füßen tritt, braucht nachher sich nicht wundern, wenn solche Transitrouten immer öfter außer Kraft gesetzt werden, weil wir haben ja keine Alternative dazu. Wir müssen hier leben, wir müssen hier wohnen und wirtschaften, nicht? Wir haben keine Alternative, als für diesen Lebensraum einzutreten und zu kämpfen. Und diesmal werden wir mit Sicherheit etwas erreichen, weil sonst ist eskaliert die Situation, weil die Bevölkerung sich das nicht gefallen lässt.
Weil die Brennautobahn gesperrt ist, muss der Autoverkehr zum Teil großräumig ausweichen. Die Tiroler Gendarmerie hat etwa 100 Beamte im Einsatz, um die Gefahr von Staus möglichst gering zu halten. Hier in Schönberg am Brenner beginnt um 13 Uhr das offizielle Programm der Blockade. Konzerte, Diskussionen und sogar eine heilige Messe auf der Autobahn sind geplant. Soweit ein erster Bericht vom Protest der Transitgegner und damit zurück ins Studio des Mittagsjournals.
Dankeschön, Matthias Schmelzer.
Es ist das Flugzeug der Superlative, das Kreuzfahrtschiff der Lüfte, das größte Projekt in der Geschichte der zivilen Luftfahrt, für das da heute Vormittag in Paris die Airbus-Partner nach monatelangem Hin und Her offiziell den Startschuss gaben. Das vorläufig A3XX getaufte, durchgehend zweistöckige Langstreckenflugzeug soll in seiner größten Version bis zu 600 Fluggäste befördern können und dies auf einer Distanz von bis zu 16.000 Kilometern ohne Zwischenlandung. Dieses Flugzeug des 21. Jahrhunderts, das dem Jumbo 747 von Boeing den Rang ablaufen will, hat die Riesensumme von 170 Milliarden Schilling an Entwicklungskosten verschlungen und wird auf dem ausgiebig getesteten Markt zu einem Stückpreis von rund 3 Milliarden Schilling zu haben sein. Bislang haben bereits 8 Fluggesellschaften ihr Interesse am Kauf von insgesamt 60 solcher Flugzeuge bekundet und Airbus Industries verkündete am Vormittag von Toulouse aus, es habe von seinen Anteilseignern die Genehmigung erhalten, von heute an potenziellen Erstkunden des A3XX verbindliche kommerzielle Angebote vorzulegen. Mit dem Bau des ersten neuen Airbus soll bereits im Oktober bzw. Anfang nächsten Jahres begonnen werden. Die Montage, und das war bis zuletzt ein Streitpunkt zwischen den europäischen Partnern, wird bei Aerospatiale Matra im französischen Toulouse stattfinden, die Innenausstattung von DASA Airbus in Hamburg besorgt. Laut aktuellem Zeitplan ist der Erstflug für 2004 vorgesehen und die Indienststellung für das letzte Quartal 2005. Man geht bei Airbus davon aus, dass in den kommenden 20 Jahren ein Bedarf von rund 1200 Verkehrsflugzeugen mit mehr als 400 Sitzen besteht. Ein Projekt, das mittelfristig in Europa bis zu 40.000 Arbeitsplätze schaffen könnte, so hieß es. Gleichzeitig mit dem Startschuss für den Bau des neuen Superflugzeuges wurde heute in Paris auch die neue Firmenstruktur von Airbus verkündet. Das bisher lose Konsortium wird ab Januar 2001 in einen integrierten Industriekonzern umgewandelt unter dem Namen Airbus Integrated Company, eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft nach französischem Recht. Wichtigster Anteilseigner mit 80% wird der in Gründung befindliche deutsch-französisch-spanische Luftfahrtkonzern EAT sein. Die restlichen 20% kommen der britischen BAE Systems zu.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Willkommen zum Ö1 Mittagsjournal. Es begrüßt Sie recht herzlich Udo Bachmeier. Am 1. Juli ist es soweit. Zu diesem Zeitpunkt übernimmt Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft und löst damit Portugal ab. Im Vorfeld des Wechsels stattet der französische Staatschef Jacques Chirac dem anderen EU-Giganten, nämlich Deutschland, zurzeit einen Besuch ab. Die für 3 Tage anberaumte Staatsvisite führte Chirac heute Vormittag zunächst zur Expo nach Hannover. Kurz vor 12 Uhr Mittag ist Chirac von Hannover kommend in Berlin eingetroffen. Von dort meldet sich jetzt Paul Schulmeister.
Jacques Chirac misst seinem Berlin-Besuch sehr große Bedeutung bei. Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 13 Jahren. Damit auch der erste Staatsbesuch im wiedervereinigten Deutschland. Schröder und Chirac sprachen sich für eine europäische Verfassung aus. Vielleicht schon in 1 oder 2 Jahren, so Chirac. Was die künftige Rolle der Nationalstaaten betrifft, gibt es allerdings Unterschiede, weil Chirac eine europäische Föderation, wie sie Außenminister Joschka Fischer vor kurzem als Ziel genannt hatte, für missverständlich und verfehlt hält.
Ja, was dieses Bild Vereinigte Staaten von Europa, das ist was Diffuses und das ist kein gutes Bild. Es sind nicht die Vereinigten Staaten von Europa, um die es hier geht. Nein, es geht um das geeinte Europa der Staaten. Das ist was anderes.
Ich glaube, Europa weiter zu vertiefen und zu erweitern, ist kein Prozess dagegen. Die nationalen Identitäten gerichtet sind, die sich aus einer nationalen Kultur, aus Sprache heraus ja speisen, viel mehr als aus Ökonomie. Man muss keinen Einheitsbrei machen, sondern man muss wissen, in welchen wichtigen Bereichen man gemeinsam arbeitet und was ruhig unterschiedlich bleiben kann. Und deswegen, es wird immer ein Spannungsverhältnis zwischen der Europäischen Union und den Interessen der Nationalstaaten und ihren Kompetenzen geben. Aber dieses Spannungsverhältnis wird produktiv sein. Man muss es nicht auflösen.
Chirac und Schröder sprachen sich auch für eine rasche Lösung der Zuständigkeiten in Europa zwischen Brüssel und den Nationalstaaten aus. Allerdings erst nach der französischen Präsidentschaft. Deutschland will dafür eine neue EU-Regierungskonferenz, die spätestens 2004 eine europäische Verfassung verabschieden soll. Doch schon vorher sollen, nicht zuletzt heute und morgen in Berlin, die Weichen für eine Art Kerneuropa gestellt werden. Und zwar entweder mittels eines Flexibilisierungsbeschlusses beim EU-Gipfel in Nizza oder, sollte der Widerstand der kleinen Länder wie Österreich zu groß sein, notfalls auch außerhalb des bestehenden EU-Rahmens.
Berichterstatter aus Berlin war Paul Schulmeister.
Ich wollte einmal nur mit dir alleine sein, einmal deine Nähe spüren, wollt mit dir tanzen und in deine Augen sehen, wollte dir den Kopf verdrehen. Ich wollte einmal nur mit dir alleine sein und dich ganz zärtlich berühren.